Guten Morgen miteinander. Hört man mich? Wunderbar. Schön, haben wir wieder Live-Lobpreis. Das war immer etwas Besonderes. Ich werde euch auch im Saal begrüßen und die Menschen, die im Livestream sind. Ich habe heute wieder mal predigt. Ich bin jetzt ein erfahrener Prediger, aber ich hoffe, ich kann euch trotzdem ein paar gute Gedanken weitergeben. Ich habe mit meinen Schülern die Josefsgeschichte besprochen, habe ihnen etappenweise erzählt und sie haben die Geschichte geliebt. Sie sind emotional richtig mitgegangen. Wenn Gott etwas hat gelingen, haben sie in die Hände geklatscht und wenn etwas traurig war, sind sie richtig betriebt gewesen. Das hat mich auch angeregt, ein bisschen in die Tiefe zu gehen und euch ein paar Gedanken, vor allem aus dem ersten Teil der Geschichte, weiterzugeben. Heute steht der Josef und seine Familie im Zentrum. Auf die Fortsetzung von Josef in Ägypten verzichte ich vorerst. Vielleicht gibt es irgendwann mal eine Fortsetzungspredigt. Ein paar Punkte davon habe ich aber rausgepickt. Liebe und Hass, der Josef und seine Familie. Auch in der besten Familie herrscht nicht immer eitel Sonnenschein. Wir denken oft, dass es christliche Familien einfacher haben, als Familien, bei denen die Eltern nichts von Gott und von Jesus wissen wollen. Und ich hoffe, das ist auch oft so. Aber es ist nicht eine Garantie, wenn man an Jesus Christus glaubt, dass man immer ein harmonisches Familienleben hat. Aber auch christliche Ehepartner sind oft täglich herausgefordert und dort, wo der eine Ehepartner glaubt und der andere nicht, ist es wahrscheinlich noch schwieriger. Auch in christlichen Familien läuft manches daneben. Bei uns in der Gemeinde haben ja einige Familien nicht nur eins oder zwei, sondern drei, vier oder sogar fünf Kinder, was zwischendurch sicher sehr herausfordernd kann sein. Was zum Beispiel, wenn eins der Kinder bevorzugt wird und sich auch entsprechend aufführt? Was, wenn in einer Familie nicht einfach nur Liebe, sondern zwischendurch auch Vergeltungsgedanken und Machtausübung eine Rolle spielen? Damit sind wir schon mit in der Problematik. Conny, hast du eins? Genau, ich habe hier ein Bild gewählt, so. Von der Gegend in Israel, Schafweide, weil es Gott ja da bei der Josef-Geschichte, das sind ja Schafhirten gewesen. Ja, das Thema trägt den Titel Liebe und Hass, Josef und seine Familie. Jetzt würde ich Tessa Sommerhalter bitten, sie liest uns jetzt gerade ein Stück aus der Bibel vor.
Jakob wurde im Land Kanaan sesshaft, in dem auch schon sein Vater Isaac als Fremder gelebt hatte. Und so geht seine Geschichte weiter. Jakobs Sohn Josef war inzwischen 17 Jahre alt. Seine Aufgabe war es, die Schaf- und Ziegenherden seines Vaters zu hüten, zusammen mit seinen Halbbrüdern, den Söhnen von Bilha und Silpa. Zu Hause verriet er seinem Vater, was die Brüder Schlechtes taten. Jakob liebte Josef mehr als die anderen Söhne, weil er ihn noch im hohen Alter bekommen hatte. Darum ließ er für ihn ein besonders vornehmes und prächtiges Gewand anfertigen. Natürlich bemerkten Josefs Brüder, dass ihr Vater ihn bevorzugte. Sie hassten ihn deshalb und konnten kein freundliches Wort mehr mit ihm reden. Eines Nachts hatte Josef einen Traum. Als er seinen Brüdern am nächsten Morgen davon erzählte, wurden sie noch wütender auf ihn. «Hört mal, was ich geträumt habe», rief Josef. «Also wir waren auf dem Feld und banden das Getreide in Garben zusammen. Da richtete sich meine plötzlich auf und blieb aufrecht stehen. Eure dagegen bildeten einen Kreis darum und verbeugten sich tief vor meiner Garbe. Was, du willst also König werden und dich als Herrscher über uns aufspielen? Schrien seine Brüder. Sie hassten ihn nun noch mehr, weil er das geträumt hatte und so selbstherrlich davon berichtet hatte. Bald darauf hatte Josef wieder einen Traum und auch diesen erzählte er seinen Brüdern. Hört mal zu, ich sah, wie die Sonne, der Mond und 11 Sterne sich tief vor mir verbeugten, beschrieb er. Diesmal erzählte er den Traum auch seinem Vater. Was soll das, schimpfte der. Bildest du dir etwa ein, dass wir alle, dein Vater, deine Mutter und deine Brüder, uns dir unterwerfen? Josefs Brüder waren eifersüchtig auf ihn. Aber seinem Vater ging der Traum nicht mehr aus dem Kopf. Eines Tages trieben Josefs Brüder die Viehherden ihres Vaters nach Sichem, um sie dort weiden zu lassen. Da sagte Jakob zu Josef: Geh zu deinen Brüdern nach Sichem und erkundige dich, wie es ihnen und dem Vieh geht. Dann komm wieder und bericht es mir. Gut, sagte Josef. Er verließ das Tal von Hebron und machte sich auf den Weg nach Sichem.
Seine Kinder, eine komische Familie, erlebt Gottes Handeln unterschiedlich. Und der richtige Umgang mit Gerechtigkeit und Liebe. Die haben den Predigtext gehört, den Esther vorgelesen hat. Was ist euch da dabei durch den Kopf gegangen? Da ist einerseits der reich gesegnete Vater Jakob. Er hat 12 sehr verschiedene Söhne und auch eine Tochter. Von dieser Tochter hört man ja meistens nichts. Der Jakob hat ja eigentlich nur die Rahel heiraten. Das ist ja noch im Kapitel 29. Doch der Laban hat ihn reingelegt, sodass er zuerst die Lea heiraten musste, weil sie die Ältere war. Von der Rahel musste er nochmals 7 Jahre arbeiten. Hart verdiente Ehefrau. Da sind also mal die zwei Frauen, Rahel und Lea, mit denen er Kinder gezeugt hat. Aber es sind nicht nur die zwei. Es sind noch 2 andere gewesen. Die 12 Söhne und die Tochter sind insgesamt von 4 Frauen gewesen. Es hat ja noch Mägde gegeben von der Lea und von der Rahel. Man könnte sagen, Nebenfrauen vom Jakob. Ich lese mal aus 1. Mose 29, Vers 17. Dort heißt es, Lea hatte glanzlose Augen, Rahel aber war eine sehr schöne Frau. Der Jakob hätte Lea gar nicht heiraten. Er hätte sie müssen heiraten. Und dann Vers 25 und weiter. Am nächsten Morgen entdeckte Jakob entsetzt, dass Lea neben ihm lag. Sofort stellte er Laban zur Rede. Was hast du mir angetan? Warum hast du mich betrogen? Ich habe doch für dich gearbeitet, um Rahel zu bekommen. Es ist nicht unsere Sitte, die jüngste Tochter vor der Ältesten zu verheiraten, entgegnete Laban. Verbring mit Lea die Hochzeitswoche, dann bekommst du Rahel noch dazu. Allerdings musst du weitere 7 Jahre für mich arbeiten. Jakob willigte ein. Eine Woche später, als die Feierlichkeiten vorbei waren, bekam er auch Rahel zur Frau. Ihr wurde die Magd Bilha als Dienerin mitgegeben. Jakob schlief mit Rahel und er liebte sie mehr als Lea. Er blieb noch einmal 7 Jahre bei Laban. Als der Herr sah, dass Lea nicht geliebt wurde, schenkte er ihr Kinder, während Rahel kinderlos blieb. Man stellt sich das vor. Das muss ja Horror gewesen sein. Da habe ich mal die Söhne von Jakob aufgelistet und wer die Mami war von diesen Söhnen. Der erste Sohn, der älteste, der Ruben, war von der Lea. Der zweite Sohn, Simon, auch von der Lea. Der dritte Sohn, Levi, auch von der Lea. Rahel hat immer noch keinen Sohn bekommen. Der vierte Sohn, Judah, auch von der Lea. Und dann hat sie auf einmal keine Kinder mehr bekommen, die Lea. Es ist nicht einfach so weitergegangen. Dann hat Rahel gedacht, das geht doch nicht. Von mir kommt kein Kind. Ich stelle ihm meine Magd Bilha zur Verfügung. Und sie hat eingeschlagen. Der Jakob hat mit der Bilha geschlafen und der Dan ist geboren worden. Dann hat sie noch einen zweiten Sohn wollen. Der Rahel hat Bilha wieder zur Verfügung gestellt und der Naphtali ist geboren worden. Dann hat wieder die Lea gedacht, ja, also jetzt habe ich schon so lange keine Babys mehr bekommen. Bei mir geht es scheinbar nicht mehr vorwärts. Meine Zeit ist vielleicht abgelaufen. Und sie hat ihre Magd, Zilpa, zur Verfügung gestellt. Jakob ist darauf eingestiegen und der Gad ist gezeugt worden. Danach ist auch noch der Asser von der Magd, von der Lea, von der Zilpa gezeugt worden. Und dann ist es auf einmal bei der Lea wieder weitergegangen. Und Rahel hat immer noch kein Baby bekommen. Der Issachar, der war von der Lea. Und der zehnte Sohn, der Sebulon, ist wieder von der Lea gezeugt worden. Und dann ist eine Tochter gekommen, von der hören wir eigentlich kaum etwas in der Bibel. Das war Dina. Und endlich ist Rahel zum Zug gekommen. Der Josef ist gezeugt worden und geboren. Und am Schluss noch der Benjamin. Das heisst, insgesamt waren es 13 Kinder gewesen, von der Lea 6 Buben und ein Mädchen, von der Rahel 2, von der Silpa, der Magd von der Lea, sind es 2 gewesen, und von der Bilha, der Magd von der Rahel, sind es 2 gewesen. Ganz chaotische Familienverhältnis, würde ich mal sagen. Da denke ich doch, da sind doch gewisse Konflikte schon vorprogrammiert gewesen. Die verschiedenen Konstellationen, mit 4 Frauen und Nebenfrauen und Eifersucht zwischen der Lea und der Rahel. Das heisst, der Jakob liebte alle. Aber einen hat er bevorzugt. Das ist der Josef, unsere Hauptfigur. Und wie wir jetzt vorher gehört haben, hat der Rahel und der Jakob, der Josef und der Benjamin erst spät bekommen. Der Rahel war seine Lieblingsfrau und ist viele, viele Jahre nicht schwanger geworden. Aber auch der jüngste Sohn, der Benjamin, hat er mehr geliebt als die anderen 10. Die beiden Jungs waren von seiner Lieblingsfrau, von der Rahel. Man stellt sich das mal in der heutigen Zeit vor, eine Familie mit 12 Buben und einem Mädchen. Ich glaube, da hat es manchmal geklopft und tätscht und das sind wahrscheinlich nicht so harmonische Familienverhältnisse gewesen. Die Halbgeschwister, die haben ja von 4 Frauen sind sie gestammt. Da sind Probleme vorprogrammiert gewesen. Und wie sind wohl die Frauen miteinander umgegangen? Lea, Rahel, die eifersüchtig gewesen sind. Von den wilden Söhnen ganz zu schweigen. Von der Rahel wissen wir, dass sie nach der Geburt von Benjamin verstorben ist. Durch den Josef weiss der Vater alles. Er ist immer up to date. Er weiß, was bei den Söhnen so abläuft. Er weiß auch die schlimmen Sachen, die man vielleicht lieber würde geheim halten. So würde man den Josef vielleicht heute abschätzig als Rätschbäser oder als Petzer bezeichnen. Aber der Josef war intelligent. Er hat gut ausgesehen. Er wird privilegiert behandelt. Er wird verwöhnt. Wenn das in der heutigen Zeit wäre, würde er vielleicht als Kind viel elektronisches Spielzeug bekommen, ein teures Handy, einen eigenen Fernseher im Zimmer und wenn er 18 ist, vielleicht noch einen Ferrari dazu. Damals hat es das alles nicht gegeben. Der Josef hat ein besonders schönes, farbiges Kleid bekommen. Und früher hatten die Menschen wenige Kleidungsstücke gehabt, und darum war ein neues, schönes Kleid etwas Besonderes gewesen. Wie das Kleid denn genau ausgesehen hat, weiss ich nicht. Es hat keine Bilder in der Bibel, in der Originalbibel. Ob der Vater sich bewusst war, was er damit tut, wie er offensichtlich der eine verwöhnt und die andere ungerecht behandelt. Wie kann ein Vater überhaupt so etwas tun, wenn doch steht, er liebte alle seine Söhne? Wie kann ein Vater ein Kind bevorzugen? Natürlich, wenn wir jetzt zu uns schauen, in unsere Familiensituation, mag es durchaus sein, dass für das Kind ein näher steht, aus welchen Gründen auch immer. Wir sind Menschen und da spielen Sympathien eine ganz grosse Rolle. Aber gerade so offensichtlich. Er wird rundheraus bevorzugt, verhätschelt und ist dementsprechend auch eitel. Kein Wunder, sind seine Brüder eifersüchtig auf ihn und hassen ihn. Ja, ist jetzt der Josef die Schuld? Man könnte auch so argumentieren, der Vater Jakob, der ist die Schuld an der ganzen Situation, dass alles so schief gelaufen ist. Er hat den Josef von Anfang an verwöhnt, sodass der Josef überhaupt keine Gespür hatte, was man sagt, was man lieber nicht sagt, wie man sich aufführt vor den anderen, dass man sich nicht ins Abseits manövriert. Er prahlt von seinen Brüdern und seinem Vater mit seinen Träumen. Es erstaunt nicht, dass in diesen Träumen selbstverständlich er, der Josef, der Beste ist. Er ist Garbe, vor dem sich die anderen Garben verneigen. Ja, noch extremer, Sonne, Mond und 11 Sterne verneigen sich vor ihm. Es ist ja klar, dass er damit seine Familie meint. Vielleicht wäre es klüger gewesen, der Josef hat die Träume für sich behalten. Doch er zögert keinen Moment, er erzählt sie gerade rundherum. Man könnte auch sagen, der Josef hätte gegeben, der Grössenwahn. Ihm fehlt einfach das Gespür, was man sagen soll und was man besser für sich behaltet. Aber auch wir sind in unserem Alltag herausgefordert. Was sage ich und was tue ich lieber für mich behalten? Das Argument, ich sage ja nur die Wahrheit, zählt meiner Meinung nach nicht immer. Natürlich sollen wir nicht lügen, aber es zeugt ja auch von Weisheit. Was sagen wir zu welcher Zeit und wenn schweigen wir lieber? Wenn ich einer Arbeitskollegin würde in der Pause sagen, hey, übrigens möchte ich dir noch sagen, dass du von Gott verdammt bist, wenn du dich nicht endlich Gott zuwendest und dich bekehrst, so zeugt das nicht gerade von viel Weisheit. Und sie wird sich abwenden und wahrscheinlich nie mehr mit mir ein Wort reden. Es wäre klüger, zuerst Vertrauen zu schaffen. Und so Stück für Stück Botschaft von Jesus weiterzugeben. Im Josef, sein Vater, hat also ein Problem mitverschuldet. Der Jakob verstößt gegen alle Regeln von der Kunst, von der Pädagogik und sein eingebildeter Sohn ist das Resultat davon. Heutzutage würde man vielleicht seinem Vater dringend einen Erziehungskurs empfehlen, oder ihm ein Erziehungsbuch schenken. Aber da möchte ich mal anhalten und euch einladen, dass wir mal auf uns selber schauen. Die Geschichte von Josef und seiner Familie ist ein Stück weit auch wie ein Spiegel. Wo und wie komme ich in dieser Geschichte vor? Wie bin ich als Vater und als Mutter? Wie sehe ich meine Kinder? Und wie sehen sie mich? Wie sieht es mit meinen Eltern aus und mit meinen Geschwistern? Bei vielen von uns sind vielleicht Kinder schon ausgeflogen. Und natürlich lieben wir sie trotzdem, auch wenn sie nicht bei uns daheim im Haushalt leben. Aber habe ich wirklich alle meine Kinder gleich gern? Ist das objektiv gesehen überhaupt möglich? Oder ist das einfach so eine Behauptung? Oder muss ich mir eingestehen, dass mir eins der Kinder vielleicht besonders nachsteht? Es ist schwierig, alle Kinder gleich gern zu haben. Sie sind doch so unterschiedlich, mit teils unterschiedlichen Charakteren und zum Teil schwierigen Charakteren und Verhaltensweisen. Das ist doch wohl eine Illusion, alle gleich gern zu haben. Gesagt ist natürlich schnell. Wir sind und bleiben Menschen. Es ist nicht einfach, Vater und Mutter zu sein. Wenn ich gewisse Geschichten höre, denke ich sogar, dass es mit pubertierenden und erwachsenen Kindern manchmal noch speziell herausfordernd ist. Speziell, wenn dann noch Schwiegertöchter, Schwiegersöhne und Enkelkinder dazukommen. Und alle sind nicht perfekt. So extrem wie bei Jakob seiner Familienkonstellation wird es ja wohl bei uns niemand sein. Aber auch wir sind herausgefordert. Es passieren auch bei uns im 21. Jahrhundert, bei uns psychologisch gut gebildeten Menschen, Fehler, jeden Tag. In all diesen Erziehungs- und Beziehungsfehlern hilft es, ehrlich zu sein und wenn nötig und möglich auch Gegensteuer zu geben. Nur wenn ich mir eingestehe, wenn ich wirklich bin, besteht die Chance zu einer Korrektur. Vielleicht hat ja jemand einen besonders schwierigen Sohn oder eine besonders schwierige Tochter, die meine Liebe ganz besonders nötig hat. Und die grenzen sich ab von mir. Und dann ist es besonders schwierig. Sie wollen Distanz, gerade in der Pubertät zum Beispiel. Glaubwürdig sind wir dort, wo wir unseren Kindern gegenüber aber auch können Fehler eingestehen können. Wir sollen uns auch unseren Kindern gegenüber entschuldigen. Und das ist manchmal eine Herausforderung. Durch so einen Schritt kann auch einiges verändern. Selbst nach Jahren, wo es nicht gut gelaufen ist. Wir können das Rad zwar nicht einfach zurückdrehen, aber auch erwachsene Kinder können ihre Rolle überdenken und wir als Eltern können mit ihnen auch ins Gespräch kommen und uns nachträglich entschuldigen, wenn etwas offensichtlich falsch gelaufen ist und das über längere Zeit. Und Kinder können es genauso tun, den Eltern gegenüber. Aber ist es wirklich nur negativ, dass der Jakob seinen Sohn derart und offensichtlich bevorzugt hat? Oder ist da ein Plan Gottes dahinter? Es ist einfach unser Verständnis, dass Liebe und Gerechtigkeit alles harmonisch zusammengehören. Da schneidet vielleicht die Mutter einen Kuchen, und die kleine Tochter schaut zu, sie merkt, sie sind nicht alle Stücke gleich gross geschnitten. Und sie sagt, was? Ich bekomme nur so ein kleines Stückchen. Ja, weisst du, dein Bruder ist älter, der braucht ein grösseres Stück als du. Das ist für ihn. Was? Und er kriegt so ein grosses Stück. So tönt es vielleicht von klein auf und setzt sich fort bis ins höhere Alter. Warum muss mein jüngere Geschwister die früher ins Bett als ältere? Mit immer wieder das Gefühl, man kommt zu kurz. In alle Variationen. Am Anfang ist vielleicht ein Stückchen Kuchen. Bei Jakob ist es ein kostbares Gewand, das er dem Josef und nur dem Josef schenkt. Unser Gerechtigkeitsempfinden hört mit dem Älterwerden der Kinder nicht auf. Später geht es um einen Lohn, um Karriere und noch später wird ums Erbe. Am Anfang sind für die Eltern nicht gerecht, später ist der Lehrer nicht gerecht, dann ist der Chef nicht gerecht, der Staat ist nicht gerecht, die Welt ist böse und auch Gott ist doch böse. Er meint es doch nicht gut mit mir. Mein Gerechtigkeitsempfinden hat sich die Woche gemeldet, als ich gehört habe, dass gewisse intellektuell gute Schüler mit einem guten Abschlusszeugnis in der kürzesten Zeit eine Lehrstelle quasi auf dem Silbertablett serviert haben bekommen, sogar haben können auswählen. Auf der anderen Seite kenne ich Jugendliche mit guten Charakterzügen und einer grossen Einsatzbereitschaft, die über Monate sich eingesetzt haben und dann kriegen sie Absage um Absage. Einfach, weil sie nicht so ein gutes Abschlusszeugnis haben. Ist das gerecht? Bei unseren vier Kindern haben zwei nach der obligatorischen Schule eine Ausbildung gemacht und zwei Kinder haben eine weiterführende Schule besucht und haben darum zwei Jahre länger finanziell unterstützt werden. Ist das gerecht, der anderen gegenüber? Da kann uns Josefs Geschichte lehren. Auf Dauer kommen in unserem Umfeld wohl nur wenige zu kurz. Zum guten Glück ist das so. Ganz anders, als wir es als Kleinkinder aufrechnen, kann wahre Liebe manchmal auch eine andere Gerechtigkeit beinhalten. Die Gerechtigkeit wiegt nicht immer genau ab, damit alle genau gleich viel bekommen. Zur Liebe kann nämlich auch die Freiheit gehören, sich in einer konkreten Situation ganz besonders ums Einte kümmern, ums Einte Kind, um einen bestimmten Mensch, wo man mehr Zeit, wird mehr Geld, mehr Liebe, mehr Zuwendung dieser Person schenkt. In der Bibel gibt es erstaunlicherweise viele Beispiele, wo sich Liebe speziell Einzelnen zuwendet. Konkret sich auf jene konzentriert, die es besonders brauchen. Es gibt Familien, bei denen ein Kind vielleicht eine Einschränkung, eine Behinderung hat und darum mehr Zuwendung und Unterstützung der Eltern braucht und auch mehr Kosten verursacht. Ist das gerecht den anderen Kindern gegenüber? Es kommt auch vor, dass sich bei drei erwachsenen Kindern vielleicht sich das eine aus verschiedenen Gründen deutlich mehr um die betagten Eltern kümmert als die anderen. Beim Tod der Eltern bekommen aber wahrscheinlich die drei Geschwister die gleich viel als Erbe. Ist das gerecht? Oder ich denke an Jesu Gleichnis vom verlorenen Schaf. Da lässt Gott als der gute Hirte 99 im Stich, weil ihr könnte vielleicht von einem Raubtier in dieser Zeit angefallen werden, um das eine in der Not zu finden. Ist das gerecht? Oder wo die Frommen und Schriftgelehrten, kränkt wie Josefs Brüder, Jesus nachgefragt haben, warum er sich ausgerechnet denen zuwendet, die als unrein und aus der Gesellschaft ausgestoßen gelten. Jesus hat sich viel den Zöllner, den Sünder, den Huren, den Aussätzigen, den Invaliden zugewendet. Da hat Jesus ganz klar geantwortet, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Wir können den Anfang von der Josefs Geschichte aber ganz anders einordnen. Der Familienfrieden zerbricht nicht so sehr wie wegen Jakobs groben Erziehungsfehler, sondern genauso, weil es die anderen erwachsenen Söhne nicht ertragen, dass Liebe sich manchmal um jemand anderes ganz Besonderes kümmern muss. Kathi liest uns ein Stück weiter aus der Geschichte.
Da sagte Jakob zu Josef: Geh zu deinen Brüdern nach Sichem und erkundige dich, wie es ihnen und dem Vieh geht. Dann komm wieder und berichte mir. Gut, sagte Josef. Er verließ das Tal von Hebron und machte sich auf den Weg nach Sichem. Seine Brüder erkannten ihn schon von Weitem. Noch bevor er sie erreichte, beschlossen sie, ihn umzubringen. Da kommt ja der Träumer, spotteten sie untereinander. Los, wir erschlagen ihn und werfen ihn in einen der tiefen Brunnen hier in der Gegend. Unserem Vater erzählen wir, ein wildes Tier hätte ihn gefressen. Dann werden wir ja sehen, was aus seinen Träumen wird. Kaum hatte Josef sie erreicht, da entrissen sie ihm sein vornehmes Gewand und warfen ihn in den leeren Brunnenschacht. Dann setzten sie sich, um zu essen. Auf einmal bemerkten sie eine Karawane mit ismaelitischen Händlern. Ihre Kamele waren beladen mit wertvollen Gewürzen und Harzsorten. Sie kamen von Gilead und waren unterwegs nach Ägypten. Da sagte Juda: Was haben wir davon, wenn wir unseren Bruder töten und den Mord an ihm verheimlichen? Nichts. Los, wir verkaufen ihn an die Ismaeliten. Dann brauchen wir ihm nichts anzutun, schließlich ist er immer noch unser Bruder. die anderen stimmten zu, und so holten sie Josef aus dem Brunnen und verkauften ihn für 20 Silberstücke an die ismaelitischen Händler, die ihn mit nach Ägypten nahmen.
Ich habe extra den Vers 13, 14, hat ja schon Esther gelesen, am Schluss, und Kathi jetzt am Anfang. Weil da, das hat mich irgendwie völlig erstaunt, dass der Josef sich nicht geweigert hat, seine Brüder zu besuchen. Der Jakob schickt ihn, er soll zu seinen Brüdern gehen, schauen, wie es dort läuft, ihnen etwas überbringen. Und da heisst es nur, er sagt, gut, und er ist gegangen. Er war einverstanden gewesen. Ist das nicht ein bisschen naiv? Also ich könnte mir vorstellen, er hat in diesen Jahren vorher schon mehrere schlechte Erfahrungen gemacht mit seinen Brüdern. Warum sagt er nicht, hey Papi, geht's noch? Ich gehe doch nicht zu denen, das ist ja Selbstmord. Ich gehe doch nicht mit zu meinen brutalen Brüdern. Ganz allein, niemand kann mich beschützen. Ganz naiv sagt er, gut, und er ging. Doch weiter im Text, unvorstellbar, der eigene Bruder derart zu behandeln, das können doch nur Menschen, die zutiefst mit Hass erfüllt sind. Nachdem der Josef seinen Traum von diesen verneigenden Gaben erzählt hat, heißt es wortwörtlich, die Brüder warfen all ihren Hass auf Josef. Und der Hass verstünde mir deutschsprachige Gesinnung. Man liebt oder man hasst jemanden. Länger andauernd. Im Hebräischen haben Liebe und Hass eine andere Bedeutung. Sie sind eine Tat oder zumindest der Anfang von einer Tat. Spüren Sie es? Das ist noch viel brutaler als Hass, als allgemeine Gesinnung. Der Hass schnellt früher oder später wie ein Pfeil los, der trifft. Und interessant dunkt mir, wen Josefs Brüder im Visier haben. Eigentlich müsste doch ihre Hass den Vater treffen. Haben sie sich in den vergangenen Jahren nicht täglich beim Vater Jakob beschwert, wie er den Josef behandelt? Oder haben sie sich nicht getraut, aus welchen Gründen auch immer? Im Vater etwas antun, das haben sie sich nicht getraut. Allein ihr zweitjüngstes Bruder wird zur Zielscheibe. Natürlich tun sie indirekt auch den Vater Jakob damit strafen, wenn sie ihren Bruder umbringen. Aber ausbaden muss Schlamassel der Josef. Wenigstens haben sie ihn nicht umgebracht. Zuerst haben sie es ja geplant. Aber als Sklave verkauft zu werden, das ist alles andere als lustig. Die meisten von euch werden sicherlich die Fortsetzung der Geschichte kennen. Da möchte ich nicht vorgreifen und ein paar Punkte aber rauspicken und zusammenfassen. Vieles läuft ungerecht im Leben von Josef. Zuerst wird er ungerecht bevorzugt, dann wollen ihn die verschiedensten Menschen ungerecht einen Strick drehen. Doch erstaunlicherweise beweist der Josef jedes Mal, dass er weitaus mehr als ein verwöhntes Vatersöhnchen ist. Gerade wenn man dann denkt, die Geschichte, wie es weitergeht, eben in Ägypten, meine ich. Natürlich war es nicht gerade vorbildlich, wie sein Vater ihn allen anderen vorgezogen hat. Doch wenn ich weiterlese, wie Josefs Leben verlaufen ist in Ägypten, nachdem ihn der brutale Hass von seinen Brüdern getroffen hat, sehe ich die Sache mit dem Verwöhnen gar nicht so negativ. Ein Kind wird vielleicht allzu leicht verwöhnt, wenn es alles bekommt, und zwar sofort. Wenn Verwöhnen bedeutet, kleine Diktatoren anzuziehen, eitle Egoisten, dann ist es schädlich und wird Kinder sicher nicht zu sympathischen Mitmenschen heranwachsen lassen. Verwöhnen, wo entmündigt, wo keine Chance zum Erproben gibt, macht schwach und lebensuntüchtig. Aber wenn Verwöhnen auch ein Stück weit bedeutet, im Kind alle Liebe geben, ihm den Rücken stärken, ins Aufbauen, dann gibt es eine Basis für das spätere Leben, die nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen kennt. Offensichtlich hat der Vater Jakob ihm Rückgrat weitergegeben, Glauben und Wert. So wie ich das verstanden habe, ist eigentlich der Josef der Einzige, der an Gott glaubt. Der Josef hat nicht nur den Verkauf in die Sklaverei und das Gefängnis in Ägypten überstanden, sondern hat viele Jahre später seinen Brüdern können vergeben und seinen Brüdern auch in Liebe begegnen. Seine Brüder haben sie fast nicht geglaubt, dass der Josef ihnen überhaupt ihre schwere Tat vergeben hat. Er ist sich der Liebe von seinem Vater so sicher gewesen, dass er wahrhaftig schwere Zeiten innerlich unbeschadet hat durchstehen können. Dazu hat ihm sein Vertrauen auf Gott geholfen. Vermutlich hat er das Grundvertrauen auf Gott auch durch die grosse Zuwendung von seinem Vater gelernt. Im Josef seine Brüder bekommen ebenfalls eine Chance, ihren guten Kern zu zeigen, ob sie sich geändert haben in den vergangenen Jahren und eine neue, tragfeste Beziehung zu ihrem Bruder aufzubauen. Sie waren am Anfang sehr misstrauisch. Sie werden aber wahrscheinlich auch nach dem grossen Durcheinander erlebt haben, nur dank Josef seiner grossen, besonderen Stellung als rechte Hand vom Pharao in Ägypten, wie die ganze Grossfamilie von Jakob, von seinen Söhnen und Kindern und Kindeskindern vom Hungertod gerettet und bewahrt. So sind Träume von Josef keine Einbildung gewesen, das von den verneigenden Garben und von den Sternen, Mond und Sonne, die sich verneigt hat. Gott hat wirklich mit dem Josef und seiner Familie etwas Besonderes vorgehabt. Nicht nur der Josef wird überleben, die ganze Familie, die ganze Verwandtschaft daheim wird noch dank ihm überleben. Sie zügeln ja dann nach Ägypten. Und auch das Volk der Ägypter wird dank ihm überleben. Und da zeigt es wieder, niemand kommt zu kurz. So ist Josefs Geschichte zwar auf den ersten Blick unfair, ungerecht und gleichzeitig kann sie auch Mut machen. Denn am Schluss steht die Versöhnung. Der Josef sagt nach dem Tod vom Vater zu seinen Brüdern: Ihr habt zwar Böses mit mir geplant, Gott aber hat es zum Guten gewendet. Das ist 1. Mose 50. Trotz allem, was in dieser Familie schiefgelaufen ist, ist zuletzt alles gut rausgekommen. Offensichtlich hat noch jemand anders seine Hand über die Familie gehabt. Die Verwandtschaft, nämlich Gott. Aus Römer 8, 28 lese ich: Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, den dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Gott hat alles zum Guten gewendet. Und ich lade euch alle auch ein, das in Anspruch zu nehmen, für eure Familiensituation, in der ihr stündet. Selbst wenn es vielleicht während vieler Jahren strub zugegangen ist und viele Sachen nicht perfekt gelaufen sind, heisst das nicht, dass jetzt einfach alles schlecht ist. Und wenn wir als Einzelne, als Ehepartner und Familie auch bereit sind, einander zu vergeben, dann können wir unsere Beziehungen auf eine ganz neue Basis legen. Halten wir daran fest, selbst wenn wir im Moment im Dunkeln von einer Zisterne, von einem Brunnenschacht, wie der Josef sitzen, im übertragenen Sinn, gibt es einen Ausweg. Es ist nie alles verloren bei uns. Amen. Ich bete noch zum Schluss. Ja, danke Jesus Christus, Vater im Himmel, für die Geschichte von Josef, wo vieles sehr strub zu und her gegangen ist. Und manchmal können wir es auch gar nicht verstehen, was du da alles zugelassen hast. Du hättest dir dem Einhalt gebieten können. Aber du hast vieles zugelassen, was mir als ungerecht erachten. Aber du hast einen Plan gehabt und hast am Schluss alles zum Guten gewendet. Und auch in unserem Leben läuft vieles nicht ideal. herrschen vielleicht manchmal chaotische Zustände, ist vielleicht manchmal Unfrieden in der Familie. Aber auch du, in der heutigen Zeit, kannst du alles zum Guten wenden. Ich bitte, Herr, dass du hier auch zerbrochene Herzen und Beziehungen kannst heilen, dass du Menschen wieder zusammenführen kannst, dass du kannst Versöhnung schenken kannst. Denn wir wissen, wenn wir an dich glauben und dir vertrauen, dann sind wir auf der guten Seite. Amen.